Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Heute mit unserem Bundestrainer, der A-Herrn Toni Söderholm. Hallo Toni, hoffe dir geht's gut.
Hallo Karl, ja, mir geht's sehr gut.
Ja, wenn es dir gut geht, Trainer, dann geht's natürlich mir auch gut, dann geht's uns allen gut. Und heute, also wir brauchen dich jetzt nicht groß vorstellen, wie gesagt, man kennt dich und wir haben ja schon einen Podcast zusammen gemacht, der erste war mit dir, wow, du hast die Erfolgsgeschichte eingeleitet, Toni, großes Kino. Und heute möchte ich einfach mal mit dir über wirklich ganz klar über Eishockey reden, über die verschiedenen Zonen und so weiter und meine erste Frage wäre, dass wir gleich in medias res gehen, wie schaut in einer perfekten Welt aus, also in einer absolut perfekten Welt. Wie schaut deine offensive Zone aus? Wie wäre da die Struktur? Wie soll die ausschauen?
Natürlich endet das immer auf Tor. Oder dieses Angriff endet aufs Tor. Es endet bei einem Schuss, vielleicht ein Nachschuss. Man erobert sich wieder die Scheibe zurück oder man zwingt den Gegner, die Scheibe aus der Zone zu spielen, so dass du den dann in der neutralen Zone zurückbekommst. Da ist ein Verständnis dafür, dass du in der offensiven Zone auch eigentlich dein bestes Defensive spielen kannst. Das heißt, je länger du da bist, desto mehr Energie kostet es den Gegner. Desto mehr offensives Power kostet, ist es auch weg von der Gegner, das muss man auch verstehen. In einer perfekten Welt vielleicht wechseln wir einmal, zweimal schon die Reihen durch, in der Zeit, wo wir in der offensiven Zone sind. Und ja, insgesamt so sind wir gefährlich, aggressiv, mit einem guten Balance zwischen Power aufs Tor und ein gutes defensives Verhältnis.
Was meinst du, konkretisier das mal ein bisschen nochmal mit dem Durchwechseln? Also du möchtest, dass wir so und so lange in der offensiven Zone festsetzen, dass wir auch durchwechseln müssen, ist das korrekt?
Genau. Und das sieht man ja auch häufig, zum Beispiel in der zweiten Drittel wird es häufig gemacht, dass Der defensive Reihe ist einfach so müde, dass die nicht mehr so aggressiv verteidigen können und dann die offensive Reihe merkt, dass jetzt ist die Möglichkeit da, um offensiv noch weiter zu spielen und die fangen dann an, nach 20, 30 Sekunden die Reihe zu wechseln, wenn man auch immer in Scheibenbesitz ist. Und da kommt die frische Reihe dann in eine noch bessere Situation in ihrem Wechsel drinnen. Und das ist natürlich dann für den Gegner eine schwierige Moment, den man auch einfach überstehen muss.
Dann vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Wie wäre dann deine ideale Welt, um in die offensive Zone reinzukommen? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich spiele die Scheibe tief oder ich schaue auf Überzahl an der blauen Linie. Und ich weiß, dass es immer auf Spielsituationen ankommt. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber trotzdem, es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwas, wo du sagst, ich möchte es gern so haben, so möchte ich gern in die offensive Zone reinkommen, wenn es möglich ist.
Wenn ich jetzt ein bisschen von unseren Problemen rede, ja, dann sage ich, dass wir kommen, es gibt oft Situationen, wo wir in der offensive Zone reinkommen, wir versuchen einen Pass und dann haben wir wieder die Scheibe verloren und dann ist die wieder raus. Oder wir kommen in das erste Zweikampf rein, verlieren vielleicht einen Zweikampf und dann ist die Scheibe wieder, hat den Gegner die Scheibe. Das heißt, ich würde am allerliebsten, sage ich jetzt, mit Spielern auf drei Bahnen haben, dass wir alle Bahnen besetzt haben, dass ein Verteidiger auch mitläuft. Das heißt, in diese erste erste Rush-Spiel haben wir dann ein 3 plus 1 Besetzung, um einfach dieses erste defensive Moment von Gegner zu überstehen zu können. Wenn kein Spiel da ist und dann kein direktes Torschuss da ist, dann wechselt man vielleicht die Seite und das passiert dann automatisch. Der Spieler sieht, da ist keine Möglichkeit, irgendwas sofort zu kreieren. Du versuchst dann die Szene oder das Spiel so zu manipulieren, dass du das auf die schwache Seite bekommst und da hast du dann deine Unterstützung. Das heißt nicht immer, dass man von einem Zoneneintritt dann sofort sich einen Torschuss kreieren kann. Das kann sein, dass der Torschuss vielleicht 15, 20 Sekunden weg ist von der Zoneneintritt. Aber das ist auch das muss ein Spieler erkennen und das muss ein Spieler auf hohes Tempo in kürzester Zeit dann auch erkennen, dass jetzt ist nicht der Zeit, was zu probieren, sondern jetzt ist einfach der Zeit, dass man sich Zeit kauft oder wie gesagt, man manipuliert die erste Situation so, dass man nur sich durchsetzen kann in der offensiven Zone.
Denn jetzt gehen wir in die offensive Zone rein und dann hast du jetzt viele Dinge ja genannt. Also du möchtest irgendwo Scheibenbesitz haben oder auch geduldig sein, um das jetzt mal so zusammenzufassen. Wenn sich die Möglichkeit bietet, natürlich sofort, aber wenn sich die Möglichkeit noch nicht bietet, geduldig sein, Scheibenbesitz haben, sich gut bewegen, aufstellen. Welche Fertigkeiten muss denn dann ein Spieler haben, um das möglich zu machen? Was muss er, weil dann können wir ja vielleicht schon in diese Prototypen reingehen immer wieder, aber was muss der Spieler haben, damit es funktioniert, so wie du die offensiven Zone spielen möchtest?
Er muss technisch auf sein Maxgeschwindigkeit agieren können. Er muss in kleine Räume, muss er mehr Räume, mehr Zeit schaffen können. Das heißt, er muss den ersten Check von der Verteidiger vielleicht überstehen können, immer noch in Scheibenbesitz bleiben. Das heißt, er muss die Scheibe oder sie muss die Scheibe beschützen können. Die sind die erste Sage ich jetzt die erste Zweikampf, die erste 5 Sekunden, was vielleicht passiert in der offensiven Zone. Er muss auch Situationen erkennen, die gefährlich sein können für Kontern in die andere Richtung, dass er in hohes Tempo erkennt, schnell erkennt, lohnt sich jetzt irgendwas zu probieren oder muss ich jetzt mehr Zeit kaufen? Ich muss die Situation anders für mich gestalten, so dass dann kann ich ein Spiel probieren, einen Pass in die Mitte oder einen Schuss aufs Tor oder sowas. Das in allerhöchste Tempo. Du musst ein sehr gutes Balance haben. Du musst spieltechnisch sehr, sehr gut ausgebildet sein. Aber die sind international und auch in Ligen. Die sind Eigenschaften, die ein Spieler unbedingt braucht, um mitspielen zu können und auch nicht mitspielen zu können, sondern auch Akzente zu setzen.
Dann gehen wir mal auf unser Spiel. Nehmen wir mal die A-Mannschaft, also deine Mannschaft. Wo würdest du dann sehen, wo wir noch Potenzial nach oben haben, wo wir uns noch klar verbessern können, um auch wieder dein Spiel in der offensiven Zone zu spielen? Wo denkst du, wo müssen wir uns noch hinentwickeln?
Ich glaube in alles das, was wir bis jetzt gar gesprochen haben. Ich glaube, wir müssen schneller erkennen, wenn Spiele da sind und wenn keine Spiele da sind, so dass wir dann einfach Zeit kaufen in der offensiven Zone. Ich glaube, dass wir brauchen ein bisschen mehr Zug aufs Tor. Wir haben das auch letztes Jahr angesprochen, es ist teilweise für den gegnerischen Torwart zu leicht gegen uns zu spielen. Offensive Zone Spiel ist nicht nur Spiel 5 gegen 5, sondern es ist auch ein Spiel gegen der gegnerische Torwart. Da tun wir es oft ein bisschen zu leicht. Wir nehmen nicht die Augen weg von der von der Torwart, sorry, sondern wir stehen ein bisschen nebenbei. Da nennt man das jetzt so ein bisschen mehr Punch, oder Druck aufs Tor zu haben. Das wäre eine. Ich glaube, wir könnten uns auch, wenn wir die Eisfläche jetzt in der Mitte teilen, könnten wir auch ein besseres Balance haben zwischen Spielern auf die starke Seite, Spielern auf die schwache Seite. Die sind so, wenn wir jetzt ja, die Kanadier oder die Schweizer oder die Finnen, die Angriffe, was die jetzt in der offensiven Zone haben, die sind ein bisschen länger, von der zeitlichen her auch. Ich würde sagen, dass ja der erste defensive Akzente von der Gegner zu überstehen. Erster Zweikampf, erster Check, erste Schlägerarbeit von der Gegner zu überstehen, freies Eis zu gewinnen. Ja, die sind so, sage ich jetzt, die Sachen, wo wir uns am allerschnellsten verbessern müssen.
Was bedeutet denn, Toni, für dich mehr Balance zwischen starker Seite, schwacher Seite, also auf der pucknahen, puckfernen Seite? Was bedeutet denn das für dich genau? Kannst du mal ein bisschen mehr?
Es passiert ja, versuche ich das zu erklären. Sagen wir, dass wenn ein Schuss von der blauen Linie kommt, du brauchst einen Spieler, der in der Schussbahn ist, um den Torwart das Sicht wegzunehmen. Du brauchst einen Spieler, der sozusagen der zweite Pfosten attackiert. Er wäre dann in der folgende Akzente dann der Spieler, der die Scheibe auf die andere Seite zurückerobert. Wenn man das jetzt so nennt, dass du hast praktisch dann Zug auf beide Pfosten. Eine hat die starke Seite, der nächste hat die schwache Seite. Das wäre zum Beispiel eine, was ich damit meine. Oder da ist kein, du hast auf die starke Seite in deinem Zweikampf hast du kein Spiel mehr. Du musst die Seite verlagern und da auf die andere Seite hast du schon einen Spieler, der schon hinläuft, weil der weiß, die Scheibe wird höchstwahrscheinlich jetzt wird der Spieler, der puckführende Spieler wird die Seite verlagern. Da hast du schon Zug auf diese Scheibe dann wieder zurück. Dann geht die Spieler wieder, dann hast du die Seite gewechselt. Und dann kannst du wieder auf der andere Seite dein Spiel ausprobieren. Aber du brauchst einfach, um heutzutage, um Tore zu schießen, du brauchst normalerweise immer zwei Spieler in der Torraum.
Und wenn wir uns jetzt die taktischen Fertigkeiten oder die technischen Fertigkeiten anschauen, also Passen, Schießen, Schlittschuh, Technik, Zweikampf und so weiter, also das ist ja eine technische Fertigkeit, Zweikampf, ganz klar. Wo denkst du, ist da noch Potenzial? Weil die Fragen hören wir ja immer. Ja, sind wir jetzt besser in unseren technischen Fertigkeiten? Haben wir aufgeholt zu anderen Nationen? Du siehst ja natürlich immer jedes Jahr bei Weltmeisterschaften, siehst du andere Nationen. Sind wir da weiter und weiter und näher rangedrückt, sind wir noch weit weg, oder ist es, würdest du jetzt sagen, also technische Fertigkeiten ist gar nicht mehr das größte Problem, ohne Druck, sondern eher nur, dass sie ihre technischen Fertigkeiten unter Druck umsetzen können, ist das ein Problem, oder sind es mehr taktische Dinge? Weil so, was du jetzt beschrieben hast, starke, schwache Seite, zwei Spieler vom Tor, das ist ja an sich, ist es ja eine taktische, weil jeder von deinen Nationalspielern, von unseren Nationalspielern ist in der Lage, dies zu tun, oder würdest du nicht sagen, sie müssen es nur machen? Aber sie sind absolut dazu in der Lage, Schlittschuhtechnik technisch dorthin zu kommen. Also das ist ja kein Problem. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, ich komme da nicht hin, weil ich bin schnell genug oder was auch immer.
Es braucht, ja, die scheibenführende Spieler ist ein Teil davon. Er muss schlittschuhläuferische Fertigkeiten haben, Verteidiger von der Verteidiger wegzukommen. Da sind wir meiner Meinung nach jetzt Durchschnitt ungefähr. Was der körperliche angeht, 1 gegen 1 offensiv, müssen wir uns verbessern. Wir müssen ein bisschen stärker werden. Insgesamt rede ich jetzt von der ganzen Mannschaft, nicht nur einzelne
Ja,
Spieler, nicht mehr.
genau.
Insgesamt brauchen wir mehr Power für unser offensives Spiel. Wo ich wahrscheinlich am meisten jetzt Potenzial sehen würde oder am meisten Entwicklungspotenzial sehen würde, ist, was tun die Spieler, die die Scheibe nicht haben in der offensiven Zone? Wo bieten sich die Spieler an? Ich glaube, viele Trainer, die hier arbeiten, können das erkennen, dass wir gehen sehr leicht ohne Scheibe, gehen wir einfach in die Ecke, weil wir erwarten, dass die Scheibe wieder zurück in die Ecke gespielt wird. Das heißt, wir gehen schon in Wir sind, wir lesen das Spiel ein bisschen, nicht falsch, aber nicht spieltaktisch, so wie man das spielen sollte. Offensiv musst du musst von deinen Gegenspieler wegkommen, um frei zu sein. Und da arbeitest du auf enge Räume und da musst du genauso viel schlittschuhtechnisch arbeiten können als mit der Scheibe, um einfach frei zu sein, spielbereit sein. Und da glaube ich, wie schnell lesen wir, dass der scheibenführende Spieler jetzt Hilfe braucht und wo er Unterstützung braucht. Da können wir uns enorm, glaube ich, steigern. Wir gehen schon wie sagt man das jetzt, in die Plätze, wohin die Scheibe gespielt wird, sozusagen. Wir sind ein, zwei Schritte schon vorher zu die Sekunde, wo wir jetzt sind. Ja, das wäre meine größte Entwicklungsmöglichkeit jetzt. Wie gestalten wir diese fünf Spieler Offensive?
Aber das ist dann doch schon mehr eine taktische Sache. Also du würdest jetzt sagen, die technischen Dinge sind, da sind wir jetzt, um jetzt deine Worte zu benutzen, irgendwo Durchschnitt, das ist okay, aber da können wir natürlich noch viel mehr machen. Wir müssen körperlich auch ein bisschen mehr zulegen, sei es in der Kraft, sei es in der kardiovaskulären Fitness etc. Das ist einfach Sache, wo du sagst, da haben wir noch Potenzial, ganz klar. Da können wir vielleicht auch. Ja, ich spreche das jetzt einfach an. Da gibt es natürlich dann auch, wenn es jetzt um die Nationalmannschaft geht, natürlich auch immer wieder Vorgeschichten von verschiedenen Spielern und Spielerinnen. Haben sie viel gespielt, haben sie wenig gespielt? Haben sie viel gespielt, kommen sie vielleicht müde zur WM? Haben sie wenig gespielt, sind sie auch die Intensität nicht gewohnt? Würdest du das auch so sehen, irgendwo?
Ja,
Also das, also man,
beides.
also das ist irgendwo, kann man sagen, ah, die spielen weniger, sind sie frisch, wobei das natürlich nicht stimmt, weil wenn sie wenig spielen, dann sind sie einfach gewisse Intensität nicht gewohnt. Spielen sie ganz, ganz viel, dann haben wir wieder das Thema, dass sie vielleicht auch, nennen wir es mal, ein bisschen überspielt sind. Das ist dann auch irgendwo ein Problem. Also geht es dann mehr um diese, wie können wir sie bestmöglich regenerieren dann für die Weltmeisterschaft und so weiter oder Olympische Spiele oder was auch immer. Aber wenn du jetzt sagst, diese taktischen Dinge, die jetzt sind, denkst du, dass die sagen wir es mal anders, ist die offensive Zone auf Club-Level, ist die ähnlich, wie du dir deine offensive Zone vorstellst? Oder spielen, wo Clubs, wo unsere Nationalspieler sind, eine offensive Zone anders? Oder haben die genau dieselben Probleme? Das wäre jetzt meine Frage.
Ich glaube, einige Mannschaften spielen taktisch ein bisschen anders. Die spielen mit drei Spielern hoch auf die blaue Linie zum Beispiel. Einige spielen das ganz, ganz einfach. Einfach mit mehr Druck aufs Tor sozusagen. Ich glaube, generell ist das die Feinheiten, was jeder Mannschaft jetzt taktisch haben. Es ist nicht so, dass wenn die Spieler zu uns kommen, zu den Maßnahmen, es ist nicht so, dass da irgendwas rauskommt, was die noch nie in seinem Leben gehört haben. Also überhaupt nicht. Es geht einfach um wie fünf Spieler offensiv sich zusammenspielen im Vergleich zu den Vereinen. Ich glaube, das ist auf ein Club-Level auch oder Vereinslevel auch ein Teil. Ja, der deutsche Eishockey war immer von meiner Defensive geprägt und man hat oft gedacht, dass das Defensive nur in der defensiven Zone passiert. Aber der allerbeste Defensive meiner Meinung nach passiert in der offensiven Zone. Das ist alles Zeit weg von der Gegner, was die bei dir verbringen können. Und da der Verständnis, wie das Spiel weiterläuft, was sind die Aktionen? Es kommt ein Schuss, okay? Was brauchst du, um ein Tor zu schießen? A, jemand muss vors Tor sein. B, das Schuss muss aufs Tor landen. B, C, du brauchst noch wahrscheinlich ein zusätzliches Spieler dazu. Und dann kommst du in die Feinheiten, was alle diese Spieler, die für diese drei Punkte zuständig sind, was müssen die alle dafür tun? Der Verteidiger zum Beispiel, wenn er schießen will von der blauen Linie. A, er muss bereit sein, zu schießen sofort oder so schnell wie möglich. Dann braucht er braucht eine freie Schussbahn. Er muss die Scheibe treffen. Er muss balancierten Schuss annehmen. Er muss das Tor treffen. Es gehören einige Feinheiten dazu. Und wenn du die alle zusammenlegst, dann kommst du zu der zweite Spieler zum Beispiel, der das Tor attackiert. Was muss er dann machen, um vielleicht an das Rebound zu kommen? Ein Nach Nachschussmöglichkeit zu haben. Er muss von seinem Verteidiger wegkommen. Macht er das mit Körper oder macht er das mit schlittschuhtechnischen Sachen? Und dann landet der Schuss aufs Tor, da ist ein Nachschuss, die Scheibe landet in die Ecke. Was passiert jetzt? Okay, jetzt erobern wir die Scheibe zurück. Jetzt was passiert? Wer ist unser Stürmer in die Ecke? Wer steht vor das Tor? Wer steht hoch im Slot? Wie bekommen wir wieder in 3 bis 5 Sekunden die Scheibe aufs Tor? Das ist, wie läuft das Spiel weiter in der offensiven Zone? Was muss da passieren von alle 5 Spielern? Welche Feinheiten müssen da passieren oder spieltechnische Sachen müssen da passieren, so dass du von Akzente zu Akzente in der offensiven Zone bleiben kannst?
Ich möchte auch noch eines nochmal unterstreichen, weil es immer so, hört sich so einfach an. Ja, wir verlagern das Spiel von unserer Zone in die offensiven Zone und das ist die beste Verteidigung und so weiter. Viele denken immer, das sind nur so Phrasen, aber ich bin da voll bei dir. Das ist einfach das verändert das Spiel komplett, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und sagt, okay, gut, offensive Zone, hier fangen wir an zu verteidigen. Und nochmal, das sagt man immer so leicht und das ist oft wird so hin dargestellt als irgendwelche, ja, so eine Phrase, möchte mich nochmal wiederholen, aber das ist keine Phrase, sondern das ist eine Gesinnung, eine Einstellung, die das Spiel komplett verändert, meiner Meinung nach. Also
Ich gebe ein Beispiel. Die erste Titel jetzt bei der WM gegen die Tschechen in der Viertelfinale. Wir kommen nicht zur offensiven Zone. Wir kriegen keine Akzente in der offensiven Zone, weil wir die Scheibe da nicht haben. Dann stellt sich die Frage, warum ist es so? Ja, weil wir höchstwahrscheinlich nur mit einem oder zwei Spielern gegen fünf die erste Sekunden spielen. Und dann gehst du noch einen Schritt zurück und fragst dich, warum ist es so? Ja, weil wir nicht Wir sind nicht gemeinsam in der offensive Zone gekommen, weil wahrscheinlich in der Breakout, in der Aufbauspiel irgendwas nicht gestimmt hat, ob es dann Timing war oder Laufbahnen oder Qualität oder Wechselsituation, was es war. Aber wir waren nicht in der richtigen Formation, um eine Mannschaft, der richtig gut ist, um in der offensive Zone die Scheibe zurückzubekommen. Und man muss die Schritte einfach dann zurückgehen und sagen, der Fehler liegt nicht A an das, dass wir nicht hart genug arbeiten viel genug arbeiten, sondern es geht um das, ob wir richtig arbeiten oder nicht. Und da liegt meiner Meinung nach oft mehr das Problem. Nehmen welche Liga du willst. Aber 1 gegen 5 oder 2 gegen 5 Tore zu schießen, ist sehr schwierig. Wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Egal welche Liga das ist. Und vor allem dann, wenn das international auf Top-Level gespielt und es geht um einen Spiel, den du gewinnen musst. Ja, dann weißt du vor allem, dass jeder Spieler, der in diesem Spiel spielt, er ist bereit zum Spielen, er ist voll dabei. Und da, du musst mit fünf Mann alle Situationen dann so gestalten.
Jetzt haben wir ja eigentlich auch viel drüber gesprochen, wo wir noch Entwicklungspotenzial haben und so weiter. Aber es geht ja auch um Entwicklung. Was denkst du, dass wir schon gut können? Was machen wir schon gut?
Wir sind defensiv, wenn es um die reine defensive Arbeit, der Wille, defensiv zu arbeiten, sind wir sehr gut. Wir sind international auf ein sehr gutes Level, was die Anforderungen und was der Spielerprofil angeht und einfach der generelle Bereitschaft in der defensiven Zone sauber zu arbeiten. Da sind wir sehr gut. Wir sind auch, glaube ich, auf einem Mannschaftslevel sind wir auch, wir haben ein sehr gutes Teamgefüge. Jeder arbeitet für sich oder für eine Mannschaft. Da sind wir auch sehr, sehr gut. Wir sind im Forecheck-Spiel, wenn wir organisiert vorchecken, da sind wir auch, würde ich jetzt sagen, eine von den Top-6-Mannschaften, wenn nicht sogar eine Top-4-Mannschaft. Wenn wir wirklich gut organisiert sind, dann ist es gegen uns sehr schwierig, Aufbauspieler zu kriegen. Auch dieses Weiterattackieren nach Schüsse und so, da reagieren wir jetzt sehr gut. Nicht nur, wie schnell wir reagieren, sondern auch, wo wir reagieren und wer geht und wer unterstützt und was alles da passieren muss. Da sind wir auch momentan sehr, sehr gut. Da ist zum Beispiel das Spiel gegen die Tschechen, einem, wo da sagen die Tschechen, haben wir nicht ganz das Spiel denen angeboten, was die von uns erwartet haben. Aber das ist ein Teil von unserem Spiel, wo wir momentan jetzt auch stärker und stärker werden.
Okay, dann gehen wir mal einen Schritt zurück oder einen Schritt weiter nach hinten in der neutrale Zone. Selbe Frage, in einer perfekten Welt, wie schaut die neutrale Zone aus für dich?
Ja, das kommt halt vor, ob wir die Scheibe haben oder der Gegner die Scheibe hat.
Wenn wir die Scheibe haben.
Ja, wenn wir die Scheibe haben, dann sind mindestens alle unsere drei Stürmer auf Topspeed. Die sind in alle drei Bahnen besetzt. Der Center in der Mitte, der kann beide Seiten unterstützen. Das ist nicht so, dass einer steht auf die blaue Linie und der nächste steht auf die andere blaue Linie, sondern alle Spieler sind in Bewegung. Da ist jeder Spieler bereit, dann den nächsten Spieler zu unterstützen.
Wie schaut es dann aus, wenn wir die Scheibe gewinnen in der neutralen Zone? Was soll dann als erstes passieren? Also wir gewinnen die Scheibe in der neutralen Zone.
Ja, da erkennen, ob wir sofort jetzt Richtung offensive Zone gehen können oder ob man merkt, dass man alleine ist und dann vielleicht ist der erste Pass dann Richtung eigenes Tor, um einfach sich kurz zu organisieren, dass man wieder im Aufbau mit alle fünf kommen kann.
Aber ich würde sagen, neutrale Zone Transition ist schon die Idee ist immer nach vorne zu spielen, oder? Das ist ja auch schon
unsere Idee. Ich glaube schon bei den meisten. Ich meine, der Unterschied wäre, wenn du komplett fertig bist. Wenn du schon 40 Sekunden auf dem Eis warst, dann lohnt sich wahrscheinlich nicht noch in der offensive Zone. Ja, ich probiere noch das einmal und dann schaue ich, was rauskommt. Da finde ich nicht, dass man prozentuell dann effektiv spielt. Ich finde, in dem Sinne kannst du kurz dich auch so denken, okay, es ist jetzt nicht meiner Wechsel, noch in der offensive Zone zu gehen. Ich behalte bei uns die Scheibe und ich gehe kurz wechseln und dann können die nächsten in Scheibenbesitz auf dem Eis kommen. Dieses kurze Überlegen, wo bin ich in meine Wechsel jetzt, wie viel Kraft habe ich noch für diese Wechsel, da muss der Spieler schnell denken können.
Und dann eben, wenn er schon ziemlich spät in seinem Wechsel ist, um das auch nochmal zu unterstreichen, einfach Scheibe behalten, die Scheibe wieder der nächsten Linie übergeben, damit die wieder offensive Spiele kreieren kann, korrekt? Und dass wir uns nicht wieder die Scheibe jagen müssen, sondern dass wir sie haben.
Genau, genau. Generell ist es ja so, dass wenn du die Scheibe in der neutralen Zone gewinnen kannst, dann ist oft die Möglichkeit relativ groß, dass alle Gegner schon in Richtung deine Zone läuft. Und wenn du dann die Scheibe gewinnen kannst, dann hast du normalerweise eine gute Möglichkeit für einen Konterattack. Aber es ist, ja, ich sage jetzt, es gibt unterschiedliche, natürlich gibt es unterschiedliche Momente im Spiel, wenn du die Scheibe gewinnst in der neutralen Zone. Ja, es ist auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, um einen Konter zu gestalten, aber es ist auch ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt einfach kurz Ruhe, wechseln und dann kommen die Nächsten in Besitz raus.
Wo stehen wir in der neutralen Zone deiner Meinung nach in Scheibenbesitz oder wenn wir die Scheiben nicht haben? Wo, selbe Frage wie bei der offensiven Zone, was machen wir da schon gut oder wo können wir noch besser werden?
Ich glaube, wir haben generell ein gutes Verständnis für wer tut was in der neutralen Zone. Ich glaube, zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns verbessern können, wo Entwicklungspotenzial ist, ist, wie gut unsere Stürmer rückwärts laufen und auch lateral laufen. Diese schlittschuh-technische Sache, glaube ich, da können wir uns steigern. Ich glaube, schlägertechnisch ohne Scheibe sind wir ziemlich gut. Wir haben, was Schlägerarbeit betrifft, wir fälschen viele Pässe ab, mit guter Schlägerarbeit. Wir stehen in die richtigen Positionen. Das finde ich schon. Ich will schon sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen härter in der neutralen Zone sein können, so dass mehr Scheiben einfach in der neutralen Zone noch bleiben und überhaupt nicht tief geschossen werden. Das wäre ein Punkt. Ich glaube, wenn wir die Scheibe haben, schnelle neutrale Zone Aufbauspiele müssen wir schneller organisieren und wir müssen auch schneller sozusagen im Schwung kommen. Mit nicht nur einem, sondern mit drei oder vier Spielern. dass wir uns kurz organisieren und dann wieder in ein gemeinsames Angriff gehen. Da können wir uns noch steigern.
Defensive Zone, selbe Frage. In der optimalen Welt, wie schaut defensive Zone aus?
Kompakt, aggressiv. Da wird der erste Kontakt hart gespielt. Der erste Kontakt separiert den Gegner von der Scheibe. Der zweite Spieler von uns gewinnt die Scheibe. Der dritte und vierte Spieler bieten sich schon an. Und dann können wir in Richtung Offensive gehen. Aber da wird auch, da wird mit die Beine gearbeitet, da wird mit einem sauberen Schläger, Schlägerarbeit gearbeitet, da werden Pässe abgefälscht, da bleiben nicht viele, da bleiben keine freie Scheiben im Slot für den Gegner. Der Torwart hat immer ein freies Sicht, wenn Schüsse kommen. Es ist ein kompaktes, hartes Spiel von 5 Spielern.
Was können wir da schon ganz gut?
Wir sind in der Sache Schlägerarbeit viel, viel besser geworden. Wir schützen unser Haus auch teilweise sehr gut. Wir blocken, generell haben wir die Wille, Schüsse zu blocken auch. Und das von jeder in der Mannschaft ist bereit, Schüsse zu blocken. Wir sind belastbar in der defensiven Zone. Wir haben auch das Verständnis dafür, dass es gibt Momente im Spiel, wo du dich einfach verteidigen musst. Und wir verstehen besser und besser die unsere positionale Arbeit.
Dann klassische Frage, die immer kommt, Zone oder Mann?
Ja, also wir spielen jetzt momentan Zone.
Genau, aber und okay, dann frage ich anders, Entschuldigung, das war jetzt meine Schuld. Warum Zone und nicht Mann? Oder an sich, wir spielen ja ein bisschen ein Hybrid, oder Toni, wenn wir uns ehrlich sind?
Ja, aber es wird immer ein bisschen Hybrid gespielt, glaube ich, auch wenn du Zone spielst. Du kannst da einfach nicht in deine Zone stehen. Es wird immer zum Zweikampf kommen und da muss immer jemand von seiner Zone raus, sozusagen, um einfach zu helfen. Ich finde, dass es, wenn du Mann gegen Mann spielst, das ist, wenn du gegen die Besten spielst, dann finde ich, meiner Meinung nach, dann werden die Angriffe halt sehr lange. Das braucht nur ein Spieler, der technisch auf Elite-Level ist und der behält es dann ziemlich lang. Aber auch bei der WM, die Dänen spielen zum Beispiel Mann gegen Mann und es gibt schon Mannschaften, die da Mann gegen Mann spielen, nicht Zone. Jeder hat, glaube ich, seine eigene Vorstellung, aber das war eine von den taktischen Sachen, die ich nicht ändern wollte, wenn ich angefangen habe als Bundestrainer.
Also, aber du würdest, also die Vorteile von, für dich ist schon auch die Vorteile von der Zone, oder? Also du siehst die schon. Oder würdest du lieber Mann gegen Mann spielen, jetzt mal ganz, ganz provokativ gefragt?
Ich würde nicht in der Stelle jetzt lieber Mann gegen Mann spielen, nein. Nein, ich würde es so bleiben, wie wir sind. Und da jetzt, die Feinheiten kommen immer und die Feinheiten von starke und schwache Seite, die werden sich auch immer wieder ein bisschen ändern. Und wir haben auch mehr vielleicht dann über die Stürmerpositionen jetzt geredet bei der WM zum Beispiel als das, was die Verteidiger gemacht haben.
Und dann dieses Thema, du hast ja angesprochen, der Goalie hat immer freie Sicht, richtig? Also dieses Thema Boxout und sowas.
Wir fangen technisch ein bisschen zu spät an für Boxouts zum Beispiel. Ich glaube, der beste Moment für einen Boxout ist nicht vor das Tor, sondern das ist schon von der Ecke weg. Und da sind wir technisch nicht immer die Besten, sage ich. Das wäre ein Punkt für mich, was wir entwickeln können.
Weil du würdest auch sehen, weil immer, wenn ich mir Eishockey dann anschaue und wir reden immer über Boxout und so, wenn der mal vorm Tor steht, ist doch das unglaublich schwer, dass du den wegkriegst.
Dann gibt es schon Spieler, die du nicht mehr wegkriegst. Dann musst du einfach den Schläger von der Gegner versuchen, den Schläger wegzunehmen.
Okay. Das würdest du also sehen, oder? Weil einfach die sind physisch, ist es einfach heutzutage einfach extrem schwer, oder? Dass du einfach sagst, okay, ich drück den jetzt mal weg und läuft, aber das ist ja, also wenn er mal steht, steht er.
Genau. Und da sage ich, dass man versucht, dann einfach den Schläger zu kontrollieren von der Gegner. Will der Torwart, dass du unbedingt da einen Zweikampf kurz vor seiner Nase dann wieder anfängst und dann sieht er wieder noch weniger, wenn da einfach viel ein Wrestling-Match vor seinen Augen ist. Ich glaube, es ist besser dann, dass man einfach in den richtigen Moment dann den Schläger von der Gegner wegnimmt.
Und da habe ich jetzt mal auch nochmal dich an meine Frage, oder wir reden da oft drüber, aber jetzt tun wir so, als wenn wir das nicht tun würden. Nehmen wir mal, im Fußball hat ja der Goalie unglaublich viel Mitspracherecht. Also wenn es jetzt um Ecken geht, wenn es um Standards geht und lauter solche Sachen. Das ist bei uns im Eishockey ja eigentlich nicht wirklich so, dass der Goalie ja immer gefragt wird, okay, was möchtest du eigentlich? Wie möchtest du Boxout spielen? Soll einer am zweiten Pfosten sein oder nicht? Lauter solche Dinge. Denkst du, es wäre besser, dass die Goalies da viel mehr mitsprechen können, weil schlussendlich ist das ja essentiell für die? Oder auch, wie ist die Aufstellung wie verhalten wir uns nach dem am Bulli in der defensiven Zone und so weiter?
Ja, es gibt nicht so viele Geheimnisse jetzt, was die Absprachen gibt. Ich glaube, dass die vor allem in Unterzahl, es wird schon viel darüber gesprochen, dass der Torwart weiß, wo der Verteidiger, welche hat der Verteidiger, erst der zweite Pfosten oder die erste Pfosten. Es bedeutet schon sehr viel für den Torwart, und die Torleute bei uns haben schon, die sind schon auch in die Diskussionen drinnen, ob alles klar ist. Das ist schon eine Zusammenarbeit, finde ich. Und wie du sagst, das ist Sicherheit für den Torwart, aber das bedeutet auch, dass dann muss jeder wirklich in der Position stehen, was man ausgemacht hat. Und da kommt man zurück zum Punkt, du kannst malen und du kannst basteln und du kannst tun, was du willst. Aber wenn der Spieler dann einen halben Meter in der falschen Richtung steht, auf Elite-Level klingelt es in deinem eigenen Kasten dann. Und aber die Torleute reden auch in Eishockey sehr viel auf dem Eis, und die geben schon die Verteidigern auch Bescheid. Und wenn die Torleute oder wenn der Goalie die Scheibe spielt, dann braucht er auch eine Ansprache von den Verteidigern. Das ist schon eine Zusammenarbeit. Ich glaube, man hört es nicht vielleicht so, es wird nicht so prägnant oder hoch gemacht als im Fußball, aber es ist schon viel da. Der ist schon der Quarterback auch in vieles in Eishockey.
Jetzt haben wir über unsere Zonen gesprochen, offensive, neutrale, defensive Zone. Wo würdest du sehen, jetzt nehmen wir das mal ganz plakativ, Tendenzen im Spitzeneishockey, auch wieder anhand von der WM, hat sich grundlegend was verändert? Ist es immer noch relativ gleich oder gibt es wieder Nationen, die irgendwas komplett anders spielen, wo man sagt, puh, wow, so noch nicht gesehen, oder dass das wieder zurückkommt, auch du hast es angesprochen, die Dänen mit Mann gegen Mann, weil an sich, ich glaube, die überwiegende Mehrheit spielt Zone, oder?
Also ich, die überwiegende Mehrheit spielt schon Zone.
Also wird glaub, denkst du, dass in fünf Jahren wieder Mann gegen Mann gespielt wird oder so? Weiß ich nicht.
Es kommt halt, schwierig zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es Mann gegen Mann über alles gespielt wird. Das glaube ich nicht. Und ich bin auch da nicht wahrscheinlich der beste Ansprechpartner, wo man sagt, okay, das Spiel wird da und da in fünf Jahren landen. Ich glaube, das kommt auch, viel hat mit das zu tun, was von die Schiedsrichtern erlaubt wird. Wird es irgendwann nicht mehr erlaubt, mit deinem Schläger in zwei Hände zu laufen, oder musst du den Schläger einfach in einen Hand haben? Ich glaube, weil die Regelveränderungen oder wenn man die offensive Zone jetzt größer gemacht hat, man hat die Linie eine halbe Meter nach hinten geschoben, oder wenn der Eisfläche jetzt klein über der ganzen Welt wird, dann ändert es wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, es wird über die Regeln und über sowas mehr stattfinden, als dass jeder, dass ein Trainer oder eine Mannschaft einfach das Spiel erneut erfindet. Das glaube ich nicht jetzt ganz. Das Spiel hat sich in der Sinne ein bisschen geändert, dass viele Torchancen oder offensive Spiel kommt auch aus der defensiven Zone. Das heißt, wenn die Scheibe gewonnen ist, je schneller eine Mannschaft in die offensive Zone kommt, kreiert man auch mehr Torchancen. Da hat sich das Spiel, das schaltet sich um unglaublich schnell heutzutage.
Hat ja auch was mit dem Goalie zu tun, oder? Wenn wir uns ehrlich sind, oder?
Nein, das hat nicht mit dem zu tun. Ich glaube, der hat einfach mit der Bereitschaft und mit die Spielertypen sind einfach auch technisch noch besser geworden. Das heißt, dass wenn ein Spieler jetzt die Scheibe gewinnt in der defensiven Zone, wie wenn er technisch sind die Spieler einfach heutzutage besser als vor 10 Jahren. Die haben mehr Schlägertechnik. Die können einfach auch läuferisch sich viel schneller umschalten und in die offensive Zone gehen.
Okay, aber da frage ich nochmal, denkst du, dass auch nur ist er natürlich immer hochspekulativ, aber dass in ein paar Jahren der Goalie sich noch mehr einschalten wird, immer noch mehr, dass der auch technisch noch besser wird mit dem Stäbchen und dann wirklich sofort die Scheibe nach vorne bringt.
Das glaube ich, ja, dass die technisch mit Puckhandling Skills, das glaube ich schon, wird sich entwickeln. Aber jetzt hat man ja auch eingeschränkt, wie der Goalie, wo er die Scheibe spielen darf. Und das hat man jetzt wieder eingeschränkt. Und das, ja, jetzt darf der Goalie auch international nicht mehr jede Scheibe behalten, sondern er muss es weiterspielen. Und das bedeutet auch, dass die Goalies da besser sein müssen. Wenn ein Torwart jetzt richtig gut ist mit der Scheibe, dann ist das wie ein extra Verteidiger für die Aufbauspiele. Und du kannst über den Goalie auch viele Spiele gestalten. Das ist auch klar. Aber nochmal zurück zu dem Punkt Fußball. Eishockey passiert halt so viel schneller, dass du kannst einfach nicht mitreden und dein eigenes Spiel spielen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so viel schneller. Und du brauchst einfach richtig kurze Kommandos für jeder da.
Ja, d'accord, denke ich auch. Das ist ein Riesenunterschied. Bevor ich auf diese Archetypen, auf diese Prototypen Verteidiger, Mittelstürmer, Außenstürmer gern kommen möchte, wo du denkst, wie so ein Spielerprofil ausschaut, wie schaut denn dein Bankmanagement aus, Toni, bei der WM generell? Wo denkst du, wie machst du das auf der Bank? Bist du oben drüber und schaust nur an? Gehst du wirklich auch, lässt alles deine Assistant Coaches machen? Wie funktioniert das bei dir? Und was ist jetzt vielleicht bei der Nationalmannschaft anders, als wie es bei dir auf dem Club-Level war?
Wir waren jetzt zum Beispiel bei der WM ein Trainer mehr auf der Bank. Das heißt, es gibt mir die Freiheit, ein bisschen mehr vielleicht das Spiel sozusagen von oben zu beobachten, ob das Spiel taktisch jetzt so läuft, wie wir es wollen. Tom Rowe hat zum Beispiel die Stürmer auf dem Eis geschickt, der Corey hat die Verteidiger auf dem Eis geschickt. Alle haben ihre eigene. Ich habe es jetzt die letzten paar Jahre so gemacht, dass ich das Spiel angeschaut habe und die Co-Trainer haben dann die Spieler nach dem Eis geschickt. Ob es jetzt die beste Variante ist oder nicht, das weiß ich auch nicht, aber das passt für mich. Ich bin nicht jetzt jeder einen, der unglaublich viel darauf schaut, wer der Gegner auf dem Eis schickt. Das heißt, ich sitz nicht da und sage, okay, jetzt kommt die erste Reihe von der Gegner, jetzt dürfen bloß nicht unsere vierte Reihe auf dem Eis. Ich glaube, wir wollen auch teilweise Selbstvertrauen die Spieler so übermitteln, dass jeder kann gegen jeder spielen. Aber da kann es auch sein, dass ich meine Meinung in 2 Monaten geändert habe. Aber der Bank ist bei uns generell ziemlich ruhig. Wir lassen die Spieler arbeiten. Wenn jemand einen Fehler macht, dann pushen wir ihn und dass er einfach weiter in seinen Fokus kommt. Der nächste Wechsel ist das Wichtigste. Was auch teilweise ein bisschen stört, ist, Musik ist auch brutal laut. Das heißt, wenn da ein Commercial Break oder irgend sowas ist, das ist teilweise so, dass das Reden kannst du nur mit einem oder zwei Spielern, weil das Musik so laut ist, dass der Mannschaft wird das nicht hören. Dann musst du einfach von Spieler zu Spieler, wenn du was ändern willst, mehr oder weniger gehen. Aber wie gesagt, wir versuchen die Stimmung auf der Bank, wenn alles okay ist, dann behalten wir das ziemlich ruhig und die Spieler sind da im Vorfeld und die tun ihre Dinge.
Und wie war das jetzt zum Unterschied auf dem Club-Level? Ist es dann, du hast ja einfach viel weniger Assistenten gehabt. Das ist ja auch mal ein Faktum. Dann warst du natürlich viel mehr involviert, richtig? Also du hast dann die Spieler aufs Eis geschickt und so weiter. Wie ist es dann für dich? Weil ich immer wieder höre bei der Trainerausbildung, die gehen zum ersten Mal in so ein Spiel rein und es ist für sie überwältigend, was da passiert. Ja, dass die auch sagen, da ist so viel los, ich sehe das Spiel gar nicht mehr, was passiert.
Und das ist, was man darf nicht vergessen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass es vom Studium, dass ein Trainer nimmt eigentlich nur so ein bisschen unter 70% mit, was in einem Spiel passiert eigentlich.
55, und, weniger.
Ja, das ist noch weniger. Und Das ist wirklich dann nicht so viel. Also da passiert schon sehr vieles, was du nicht so mitbekommst. Und ich glaube, wenn ich über mich selbst denke, dann Für mich, wie gesagt, das war für mich jetzt bis jetzt immer, wenn die Möglichkeit da ist, dass ich das Spiel anschaue, so dass ich uns spiele taktisch, weil ich bin für 5 gegen 5 Spiel am meisten verantwortlich, dass es läuft und dass es spieltaktisch läuft. Das gibt mir auch die Freiheit, ein bisschen zu beobachten, ob ein Spieler jetzt gut drauf ist oder nicht, und Spielern einzeln so ein bisschen zu coachen und Spielern einzeln auch zu sehen, okay, jetzt kommen wir Richtung Spielende, wir müssen ein Tor schießen oder wir müssen uns verteidigen jetzt, wir führen mit einem Tor. Wer sind jetzt die Spieler für uns, die heute in diesem Spiel am besten drauf sind, dass man da die richtigen Spieler dann auf den Eis schickt. Und das ist dann die Zusammenarbeit zwischen die Trainern, aber für mich und meinem Kopf am besten so, dass ich das Spiel anschaue. Momentan ist das so.
Wir haben jetzt noch nicht gar nicht, weil das war jetzt das Stichwort 5 gegen 5. Wir haben jetzt noch nicht über Überzahl, Unterzahl gesprochen oder auch gegen 6 gegen 5. Ja, wenn du einen Goalie ziehst und so weiter. Also Überzahl und Unterzahl ist klar, da gibt es ganz klare dann Besprechungen, taktisch Inhalt, wie man das macht. Inwieweit würdest du sagen, wird 6 gegen 5 trainiert?
Eigentlich mit den Zeiten, was wir haben, wo wir zusammen sind, relativ wenig, sage ich jetzt. Oder wir haben das relativ wenig. Das sind die meisten Absprachen. Es gibt da auch teilweise unterschiedliche. Wenn du früher ein Torwart rausnimmst, dann hast du vielleicht zwei Blöcke, die schon wissen, du nimmst zwei Powerplay-Formationen, du schmeißt einen Spieler dazu zu jeder Block. Wenn das nur um 40 Sekunden geht und du nimmst einen Torwart raus, dann hast du vielleicht eine spezielle Formation, der auf dem Eis geschickt wird. Und die sind dann abgesprochen vorher, wie wir das ausspielen. Aber 6 gegen 5, generell bei einem WM-Turnier wird nicht so oft so viel trainiert, weil da sind so viele Spieler dabei. Und es gibt immer einen Spieler, der fehlt oder nicht auf dem Eis kann, weil der muss geschont werden. Und dann ist das vielleicht genau der Spieler, der 6 gegen 5 auf dem Eis steht. Und es ist so ein bisschen ein Teil von das Coaching, der man ein bisschen auf die Seite, an der Seite, macht.
Dann gehen wir mal von der Nationalmannschaft weg und gehen wir wieder auf Vereins, auf Club-Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich überrascht es immer wieder, dass man eigentlich nicht viel öfter 6 gegen 5 sieht und auch schon viel früher. Ich meine, du hast es jetzt bei der WM auch schon einige Male viel früher gemacht, weil wenn man sich Statistiken anschaut, fallen ja sehr, sehr viele Tore bei 6 gegen 5. Also nicht nur ab und zu, sondern wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ich habe jetzt die Statistik nicht genau im Kopf, aber ich glaube, wir sind bei 68% oder so, wenn er 6 gegen 5 fällt er Tor für die Überzahlmannschaft. Also das ist natürlich schon eine Riesennummer, wenn man sich das
Ja,
überlegt.
das überrascht mich, dass das so viel ist.
Warum denkst du, dass man das nicht öfter macht? Ist das Risiko einfach zu hoch oder will man nicht
Ja,
eingehen?
das Risiko ist schon hoch. Also, das muss man sagen. Das ist ein, da kommt ja eine gewisse, wie nenne ich das jetzt? Da kommt ja ein bisschen so einfach das letzte Push von der offensiven Mannschaft und da kommt ein letztes Push von der defensiven Mannschaft. Vielleicht ist der Dringlichkeit nicht so groß jetzt bei der defensiven Mannschaft, wenn du einen Torwart früher rausnimmst. Ich weiß es nicht, ich bin derselbe Meinung, man soll vor allem, wenn man jetzt mit zwei Tore hinten ist, dann lieber ein bisschen früher als später, so dass du noch die Möglichkeit hast. Und jetzt in dem Fall, was wir hatten, hatten wir noch eine Überzahl bekommen und dann haben wir einfach, das war schon vorher abgesprochen, dass wenn wir irgendwo 10, 12 Minuten eine Überzahl bekommen, dann nehmen wir auch noch zusätzlich ein Torwart raus.
Okay. Gut. Jetzt kommen wir auf dieses, was ich vorher angesprochen habe. Du dürftest ja jetzt einen Verteidiger, einen Mittelstürmer oder einen Außenstürmer im Reagenzglas züchten. Wie sollen der ausschauen? Und gibt es überhaupt Unterschiede? Muss ein Verteidiger was anderes können wie ein Mittelstürmer, wie ein Außenstürmer? Oder ist es dieses ganz berühmte Five-Man-Hockey, dass jeder irgendwie alles spielen können muss? Aus deiner Philosophie raus. Wie würdest du sagen, was muss ein Verteidiger können? Mittelstürmer, Außenstürmer?
Die sind schon ein bisschen anders. Ich glaube, schlittschuhtechnisch glaube ich, ein Verteidiger Wenn es von vorwärts, rückwärts laufen geht, dann würde ich sagen, der Wunschspieler, das ist fast nicht so, dass du merkst, dass der Spieler sich von vorwärts nach zu rückwärts laufen gewechselt hat, dass das einfach so fließen ist. Die Bewegungen auf dem Eis sind so fließen, dass man gar nicht merkt, dass der Spieler jetzt in Stress ist oder dass er seine bremsen müsste oder Richtungswechseln tut. Das ist einfach ein fließendes Bewegung. Ich glaube, dass man eins gegen eins mit einem sehr langen Schläger verteidigt, dass man viele Pässe von der Mitte weghält, einfach weil der Schläger immer da ist. Man vermeidet Schüsse aufs Tor, weil der Schläger immer da ist. Man positioniert sich immer so, dass der Stürmer keine Zeit hat. Und letztendlich hast du dann so einen ersten Kontakt an der Gegner, dass du der Gegner von die Scheibe trennst. Das ist deine Härte. Deine Härte ist die erste Kontakt und es dauert 1 bis 2 Sekunden und der Gegner hat einfach nicht die Scheibe mehr. Das ist ein explosives Bewegung und der Gegner muss auch nicht immer hin und her fliegen oder auf seinen Arsch landen, sondern er hat einfach die Scheibe nicht mehr. Ja. Und dann in der folgenden 2 Sekunden, was passiert ist, dass der schlägt schon der nächste Gegner mit der nächste Pass. Und es ist Verteidigeraufbauspiel, der Verständnis dafür, dass das Spiel läuft, es ist eine richtungsweisende Pass. Du schlägst einen Gegner oder du schlägst zwei Gegner. Du triffst mit Timing einen Stürmer, der in voller Bewegung ist, in volles Tempo ist. Das wäre die Sache. Dass er offensiv kreativ ist, dass er findet Wege, die Schüsse aufs Tor zu landen, dass er findet Wege, an der blauen Linie das Spiel im Laufe zu halten. Er sucht sich auch offensiv vielleicht Akzente, die mehr Richtung Tor geht, dass er da ja, aktiv ist, geht tief rein, bleibt im Spiel, hält die Scheibe in der offensiven Zone und dann, ja, natürlich willst du von jeder Verteidiger sehen, dass er eine absolute Bombe für einen Schuss hat.
Jetzt hast du gesagt, rückwärtslaufen, vorwärtslaufen, alles fließende Bewegung etc. Du hast es aber genau dasselbe, wolltest du ja eigentlich auch von den Stürmern haben, korrekt? Als du in der neutralen Zone gesprochen hast, hast du gesagt, es wäre richtig, richtig gut, wenn auch die Rückwärtsbewegung einfach besser wäre.
Ja, das kommt dann in die Trap-Situationen, wo du eine neutrale Zone alle 5 Spielern hast und du verteidigst dich gegen eine kontrollierte Aufbau von der Gegner. Da braucht der Stürmer, sorry, dann diese Schlittschuh-technische Sachen, dass er vom Rückwärtslaufen schnell vorwärts laufen kann oder bremsen und dann wieder nach vorne laufen kann. Die sind da. Aber ein Stürmer muss mit der Scheibe so gut laufen können, dass es bremst keine Geschwindigkeit, sondern er nimmt Geschwindigkeit jedes Mal, wenn er sich in die Ecke zum Beispiel dreht mit der Scheibe, der macht seine Escape Moves oder was die alle heißen und er kommt immer mit mehr Geschwindigkeit aus der Ecke raus. Die sind die, sage ich jetzt, schlittschuhtechnisch, was ein Stürmer haben muss, ist, er kann die Richtungswechsel im Vorwärtslaufen, und er hat viele Täuschungen vom Oberkörper bis zu was die Schlittschuhen technisch tun, um einfach Eis zu gewinnen.
Aber jetzt nochmal, also, da möchte ich wieder Anwalt des Teufels sein. Also ja, irgendwie doch sehr ähnlich. Also du erwartest ja auch wieder vom Stürmer irgendwas, was der Verteidiger auch können. Also schon,
Ein
also
bisschen schon,
ja.
aber der Verteidiger, wenn er jetzt verteidigt, ein Stürmer, der im Vorwärtslauf nach links und rechts sich die ganze Zeit dreht, es ist nicht so, dass der Verteidiger läuft nicht in dieselbe Bahn oder der Verteidiger muss einfach da bremsen können und wieder lateral sich dann einstellen. Das ist eine andere. Wenn man einen Stürmer verteidigt, dann läuft man nicht hinterher in dieselbe Bewegungen, sondern man kürzt irgendwo die Bahnen ab und das läuft. Schlittschuhtechnisch, läuferisch ist es eine andere Bewegung.
Man sieht ja aber auch immer oft, nehmen wir jetzt beim Vorcheck, dass auf einmal dann war, dass er eigentlich den Vorcheck gar nicht zu Ende fährt, weil er denkt, er ist wechseln, weil das ist nicht seine Aufgabe etc. Aber du bist ja eigentlich schon ein Trainer, der auch immer möchte, oder, dass man dann den Vorcheck auch zu Ende fährt, aber wenn man jetzt momentan, wenn das nicht seine Aufgabe ist, wenn man gerade auf dem Eis ist, dann hat man das auch zu tun, richtig?
Ja, ich will schon, dass die Verteidiger, also ich finde halt, dass man braucht da mehr als zwei, drei Spieler involviert in der Vorcheck, wenn du die Scheibe gewinnen willst. Ich glaube schon, dass es eine Fünf-Mann-Zusammenarbeit ist.
Also es ist schon so, und was ist dann der Unterschied zwischen Mittelstürmer und Außenstürmer für dich? Von den Fertigkeiten her? Oder Fähigkeiten, je nachdem?
Der Center ist für mich ein bisschen der Nummer 10-Spot im Fußball, sage ich jetzt. Spielüberblick, verteilen, Spielrhythmus finden, defensiv auch ein bisschen noch besser, vielfältiger als ein Außenstürmer. Und dann auch auch versteht, wo am meisten Platz auf dem Eis ist. Das ist für mich ein bisschen mehr der Center im Vergleich zu den Außenstürmern.
Also um zusammenzufassen, dass du wirst schon sagen, es gibt nicht einen Spieler, der alles können soll, sondern für dich gibt es klare Positionen, es gibt einen Verteidiger, es gibt einen Mittelstürmer und es gibt einen Außenstürmer. So würdest du das auch
So.
benennen wollen, ja.
Ja. Aber bei die Verteidiger, also bei den Stürmern, sage ich jetzt, bei den Außenstürmern und die Centern sind ist es ein bisschen, die Unterschiede sind kleiner als vom Verteidiger zu Stürmer, auf alle Fälle. Ich meine, in Deutschland haben wir auch einige Spieler, die Center spielen können, aber die sind vielleicht nicht Center als sonst. Und das ist auch, wenn du als Center aufgewachsen bist und deine ganze Karriere als Center gespielt hast, dann kannst du auch Außenstürmer spielen. Aber ein Außenstürmer mit 30 noch als Center neu zu finden, das ist dann schwierig.
Dann würde ich ja mal fragen wollen, wenn du jetzt nach Skandinavien schaust oder nach Nordamerika, würdest du auch sehen, dass fahren die dieselbe Philosophie? Es gibt klar Verteidiger, Mittelstürmer, Außenstürmer, oder gibt es deiner Meinung nach eine Nation, die sagt, nein, jeder kann alles, fertig. Ich habe gar keine, wie gesagt, dieses klassische Five-Man-Hockey.
Ja, ich glaube schon, dass es überall alles relativ ähnlich ist. Ich glaube, es gibt jeder Nation haben die Verteidiger, die auch offensiv unglaublich viel Potenzial haben und sich in jeder Wechsel fast offensiv auch durchsetzen. Ich glaube, nicht jeder Nation haben die. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es gibt eine Nation, wo du nicht merkst, wer Verteidiger ist und wer Stürmer ist. Das glaube ich nicht, dass man sagen kann.
Okay. Und jetzt haben wir auch viel über das gesprochen, was wir irgendwo möchten, was für uns die perfekte Welt ist, dann über Prototypen von Verteidiger, Mittelstürmer, Außenstürmer. Jetzt wäre meine Frage, wie wir da hinkommen, und zwar jetzt gar nicht über Übungen oder so, sondern ganz speziell meine Frage, diese Fehlerkultur, die wir haben im deutschen Eishockey, über die haben wir schon ein bisschen gesprochen im ersten Podcast. Und jetzt würde ich dich mal fragen, wie deine Fehlerkultur aus deiner Meinung nach ist beim Nationalteam und dann auch, was du siehst auf Club-Level. Um die Frage zu konkretisieren, ist einfach so, haben junge Spieler mit hohem Potenzial auch die Zeit, sich dahingehend zu entwickeln? Wird ihnen diese Zeit gegeben, mit Fehler machen zu dürfen? Darf man auch in der Nationalmannschaft Fehler machen? Oder ist es da einfach, Fehler zu machen heißt, ich spiele weniger? Weißt du, auf was ich hinaus will, Toni, ein bisschen?
Ja.
Weil ich muss ihnen irgendwann Raum geben zum Entwickeln, dass sie alles das, was du gern möchtest, dass sie da hinkommen, das geht ja über sie lernen. Und lernen heißt natürlich auch mal, ja, wahrscheinlich einen Fehler zu machen. Oder auch ihnen den Raum zu geben, Dinge auszuprobieren.
Ich glaube, dass wir können uns da noch verbessern, auf alle Fälle. Ich glaube, wir haben Es wird, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass es wird, die Fehler werden anders beurteilt von der eine Spieler zu der nächste. Ich glaube, wenn in Punkte dein Top-Spieler einen Fehler macht, dann denkt man irgendwo, ja, okay, aber er wird wahrscheinlich irgendwo auch ein Tor schießen und dann ist das alles okay. Ich glaube, wir nehmen vielleicht irgendwo ein bisschen zu viel Stress, wenn ein junger Spieler einen Fehler macht und wir denken, dass das Spiel dann sofort spielentscheidend ist. Da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir wie du sagst, ein langfristiger Entwicklung sehen als nur dieses Spiel oder dieses Wochenende, was in Indie-Spiele passiert ist. Ich glaube, jeder Man kann nur sein Potenzial erreichen, wenn auch Fehler passieren. Und das ist sowieso der beste Weg zum Lernen für mich, ist, dass halt einfach ein Spieler erkennt, was der Fehler war und warum er überhaupt in die Position gekommen ist, dass er Fehler gemacht hat. Und wenn man die Geduld und die Energie und die Zeit dafür nimmt, dass man die Fehler, man sagt nicht nur, der Pass darf nicht abgefälscht werden, dass man sagt, okay, warum bist du überhaupt in diese Position, dass der Pass nicht offen war? Das glaube ich ist, aber das braucht dann auch, das braucht viel Zeit und viel Geduld und das ganze Thema irgendwann auszubeuten und der Spieler dann, dass der Spieler sich dann auch entwickelt. Ich glaube, wir haben bei uns ein ziemlich offenes Kultur, was die Fehler betrifft. Ich glaube, eins ist auch klar, das wird in jeder Spiel Fehler passieren und jeder muss auch bereit sein, die Fehler wegzuarbeiten, aber gemeinsam. Nicht, dass du einen Fehler tust und dann überarbeitest und dann kommt der nächste Fehler und der nächste Fehler, sondern einfach dieses gemeinsame Wissen, dass es passieren Fehler. Wie arbeiten wir uns die Fehler weg, wenn die passieren? Einige Fehler sind gefährlicher als andere Fehler, ist auch klar. Und da versucht man natürlich dann, die Spieler alle das zu teachen, dass wo und wie nehmen wir Risiko auf dem Eis?
Letzte Frage, Toni. Und wir haben ja immer, sonst frage ich dich ja immer oder die Gäste, wie Eishockey in 5 Jahren oder in 10 Jahren ausschaut. Du hast schon beantwortet, kannst du nicht sagen. Oder du hast es ja schon beantwortet beim ersten Podcast. Also stelle ich dir natürlich noch eine viel schwierigere Frage. Wie schaut denn der Trainer Toni Söderholm in 5 Jahren aus? Also nicht optisch, sondern wo denkst du, wohin wirst du dich entwickeln als Trainer? Was sind denn Dinge, wo du denkst, ah, da muss ich noch an ein paar Schrauben drehen. Wie wirst du als Trainer sein in 5 Jahren?
Ich glaube, dass noch besser zu kommunizieren, auch in stressvolle Zeiten, dass jeder weiß, was die Rolle ist, jeder weiß ungefähr, was der Plan ist. Zum Beispiel jetzt bei einem WM-Turnier, dass jeder Spieler, der dabei ist, weiß, von was ihn erwartet ist. Ich glaube, man kann sich da nicht genug entwickeln, man kann da auch nicht gut genug sein. Ich glaube, es gibt immer Entwicklungspotenzial. Man will ja auch irgendwo ein Trainer sein, der sofort erkennt, wenn was nicht stimmt, dass man auch taktisch dann sofort was ändern kann, auch ohne dass es zu viel wird. Das finde ich auch immer eine interessante Frage, dass man auch nicht sagt, okay, ein schlechter Wechsel, jetzt ändern wir das und das und das und das, sondern man bleibt einfach ruhig in der Spur. Man weiß, dass in einem Monat sieht es komplett anders aus, dass man einfach diese richtige Teile von alles mitnimmt oder aushebt. Was bei uns immer der Challenge ist jetzt, die größte Herausforderung ist eigentlich, dass du in kürzester Zeit mit so wenig wie möglich so viel bewegen kannst. Du hast nicht so viel Zeit bei der Weltmeisterschaft, um Dinge zu trainieren und so. Und es muss die Szenen rauszufinden, was das Spiel am meisten entwickelt und am meisten Sicherheit gibt, zum Beispiel. Das wäre eine, wo ich hoffe, dass ich ja stärker werde oder immer noch stärker werde. Eins darf man auch nicht vergessen: Es ist in die Fälle, wo Probleme kommen, wo ein Spieler Probleme hat oder ob das dann spielerisch ist oder privat oder was es ist. Der Spieler geht nicht unbedingt zum Trainer und sagt: Trainer, ich habe ein Problem in meinem Leben, spielerisch oder dass man einfach da auch Verständnis hat, für welche Menschen man coacht. Und man versteht auch, dass auch wenn man ein gutes Verhältnis mit der Spieler hat, dass die kommen nicht zu dir und sagen, du, es geht meiner Frau nicht gut oder meiner Freundin oder was auch immer. Einfach, dass man so eine Kultur sich aufgebaut hat, dass der Spieler fühlt sich, dass er kann um alles reden. Ob es dann dir ist oder deine Co-Trainer, aber dass der Spieler sich da wohlfühlt und sicher fühlt.
Das, glaube ich, so lassen wir stehen, weil du weißt, dass das ein zentraler Punkt ist, dieses athletenzentrierten Coachen, den ich immer nur unterstreichen kann. Trainer, danke für deine Zeit. Pass auf dich, bleib unbesiegbar und wir hören uns.
Ja, danke, Karl.